ARD.
Im Prinzip ist Daniel Craig an allem schuld. Denn als der britische Schauspieler 2006 James Bond wurde, da hat er einfach alles falsch gemacht. Die selbsternannten echten Männer hätten ihm vielleicht noch nachgesehen, dass er mit seinen 1,78 zu klein ist, um ein echter Mann sein zu können. Aber was danach kam, war einfach zu viel.
Madeleine kehrt dann nach 5 Jahren zurück, mit dabei eine kleine Tochter. Bond gesteht seine Gefühle einmal mehr. Es ist entsetzlich, wie pathetisch und gefühlsduselig dieser Bond agiert.
Bond ist nicht länger erhaben und cool, sondern oftmals eher fast zart beseitet. Er trauert nach 4 Filmen immer noch seiner Affäre nach.
Trauer, Liebe, beim gnadenlosen Killer und emotionslosen Eisblock Bond.
Und irgendein gefühliges Drama mit einer deprimierten Gestalt inszenieren will. Und noch dazu ist ein Sexappeal hapert.
Zum 50. Jubiläum geht's im neuen Bond nicht mehr um Nazis, Kommunisten oder altmodische Edelmetalle, sondern um virtuelle Gefahren und um Gefühle. Bond hat Gefühle. Wie konnte denn das passieren?
Gefühle in der Arbeit von Nachrichtendiensten. Darum geht es in dieser Folge.
Folge 4. James Bond hat Gefühle?
Das ist Killing Emotions, die unterschätzte Rolle von Gefühlen in der Sicherheitspolitik. Ich bin Julia Weigelt und ich bin davon überzeugt, nachhaltige Sicherheitspolitik braucht mehr emotionale Kompetenz. Und diese These teste ich aus allen möglichen Perspektiven. Und mein Sparringspartner dafür hier im NDR-Studio ist immer noch der Leiter des Deutschen Panzermuseums in Munster, Ralf Raths. Moin, moin, Ralf.
Moin, und ich freue mich auch immer noch.
Mal gucken, ob das nach der Folge auch immer noch so ist. Erstmal kurze Vorgeschichte. Die Idee für diese Folge jetzt zu Nachrichtendiensten, die kam nämlich von meinem Kollegen bei Streitkräfte und Strategien, von Carsten Schmiester. Dem habe ich erzählt von meinen Plänen zu Killing Emotions und dann hat er sofort gesagt, super, aber du musst unbedingt auch was machen über Spione, Geheimdienste. Da spielen doch Gefühle bestimmt auch eine große Rolle. Und ich habe so gesagt, ja, okay, ich versuch's mal, war mir jetzt aber gar nicht so sicher, ob ich bei dem Thema überhaupt jemanden finde, der mir irgendwas ins Mikro sagen will. Kannst du das nachvollziehen?
Absolut. Die Klientel ist wirklich sehr schmallippig, logisch. Ja.
Schmallippig.
Und dann auch noch Emotionen. Verdammt.
Ja, stimmt. Das ist echt. So, also, ich habe es wirklich versucht. Als erstes habe ich mal beim BND angefragt, also beim Bundesnachrichtendienst. Da habe ich folgende Antwort bekommen.
Sehr geehrte Frau Weigelt, haben Sie vielen Dank für Ihre freundliche Anfrage. Wir werden diese hausintern prüfen und Ihnen baldmöglichst Rückmeldung geben. Vielen Dank und herzliche Grüße.
Ich habe nie wieder was von denen gehört. Dann habe ich beim MAD angefragt, das ist der Nachrichtendienst der Bundeswehr.
Sehr geehrte Frau Weigelt, vielen Dank für Ihre Anfrage. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihrem Anliegen nicht nachkommen können. Für Ihre Sonderserie wünschen wir Ihnen viel Erfolg.
Dann habe ich nochmal nachgefragt bei der Hochschule des Bundes in Berlin. Die haben nämlich auch einen Fachbereich Nachrichtendienste. Ich habe da mehreren Professoren so geschrieben und habe folgende Antwort bekommen.
Liebe Frau Weigelt, herzlichen Dank für Ihre Anfrage. Als regelmäßiger und begeisterter Hörer von Streitkräfte und Strategien freue ich mich über Ihr Interesse ganz besonders. Dass Sie bei Ihrer Serie auch die Nachrichtendienste in den Blick nehmen, freut mich umso mehr, da diese Teile der deutschen Sicherheitsarchitektur, anders als die Polizeien und die Bundeswehr, bisher oftmals nicht oder nur sehr verzerrt behandelt worden sind. Da ich sowohl den Podcast als auch das Ansinnen sehr schätze, tut es mir sehr leid, dass ich Ihr Format nicht mit einem Beitrag unterstützen kann.
Oh, Ralf!
Warum denn nicht?
Ja, also.
Beim Hören bin ich mit deprimiert.
Ja. Okay, also ich war auf jeden Fall kurz davor zu sagen zu Carsten, so Carsten, danke für die Idee. Idee war wirklich gut, aber Punkt, Punkt, Punkt. Und dann habe ich aber tatsächlich noch einen echten Agenten gefunden, der mit mir ins Gespräch kommen wollte. Und zwar Gerhard Konrad.
Mein Name ist Gerhard Konrad, ich bin 30 Jahre lang beim Bundesnachrichtendienst tätig gewesen, in der Auswertung wie auch operativ in Nahmittelost mehrheitlich. Und während meiner nachrichtendienstlichen Tätigkeit war ich eben zwischen 2002 und 2011 sehr stark mit der Vermittlung zwischen Israel und Hezbollah, aber eben auch zwischen Israel und Hamas im ersten Hamas-Entführungsfall Gilad Shalit tätig und habe ein kleines Schärflein beigetragen, dass der arme Junge nach 5,5 Jahren dann tatsächlich freigelassen wurde.
Also ein Ex-Agent, mittlerweile pensioniert, muss jetzt nicht mehr so unauffällig sein wie früher. Und deswegen hat er mich auch einbestellt in einen Ort in Berlin, wo man hingeht, wenn man garantiert gesehen werden will. Und zwar ins Wiener Kaffeehaus Einstein unter den Linden. Das in der Nähe vom Brandenburger Tor. Warst du schon mal da gewesen, Ralf?
Nie nur davon gehört bis jetzt.
Davon gehört hast du aber schon. Mhm. Es ist immer voll mit Hauptstadtmedienleuten, also Politikerinnen, Lobbyisten. Und ich habe dann das Interview mit Gerhard Conrad geführt. Ich habe ihn erstmal gefragt, als ich ihn angeschrieben habe, so mit dem Thema, welche Rolle spielen Gefühle bei seinem Job und so, ob er da gedacht hat, was sind das für eine Quatschfrage?
Nein, ganz und gar nicht. Es ist eine völlig verständige Frage. Meistens wird das übersehen, aber natürlich spielen Gefühle, Voreingenommenheiten, also alle emotionalen Abschattierungen, die jenseits der strengen, nicht existierenden Rationalität anzusiedeln sind, spielen eine ganz wesentliche Rolle. Wenn ich sie blöd anrede, werden sie mir nicht ordentlich antworten. Umgekehrt genauso, da fängt das dann schon an, ja, mit verfehlter Kommunikation. Da gehe ich nachher und sage meine Gesprächspartnerin, die weiß ja gar nichts. Dabei wollte sie mir nur nichts sagen.
Jetzt bin ich mir unsicher, ob diejenigen, die politische Verantwortung haben, ob die das so verstanden haben.
Sie haben völlig recht, ihr Selbstbild als streng rationaler Mensch zum Beispiel ist meistens nichts anderes als eine Selbsttäuschung. Ja, und wer also mit diesem Selbstbild durch die Gegend läuft, der hat schon eine wesentliche Realität in seinem eigenen Leben nicht verstanden.
Ja, und wie er mir das so erzählt hat, da habe ich mir halt gedacht, ja, statt eines gefühllosen James Bonds, dass da eigentlich eine andere Geheimdienstserie eigentlich viel realistischer ist, und zwar die US-Serie Homeland. Hast du die gesehen, Ralf?
Staffel 1 habe ich damals gesehen, die war ziemlich großartig, danach hat es mich dann so ein bisschen verloren.
Ich habe tatsächlich, ich glaube, alle Staffeln geguckt, bis am Ende sehr bitter ausgegangen ist. Es geht um die Heimkehr von US-Marine Sergeant Nicholas Brody. Der war 8 Jahre lang in Gefangenschaft von islamistischen Terroristen. Und in den USA wird er dann halt herzlich empfangen. Aber die CIA-Agentin, die spielt auch mit, Carrie Mathison, die vermutet eben, dass Brody umgedreht wurde und dann selbst Terrorist geworden ist und jetzt halt einen Anschlag verüben will. Und Carrie ist halt eine sehr erfolgreiche Agentin und das Gegenteil von gefühllos.
Okay, Ayan hat die Medikamente von der Krankenschwester hier direkt im Krankenhaus gekauft. Ihr Name ist... Scheiße, fuck! Fuck, wie ist Ihr Name? Kennen Sie diese Krankenschwester, die ihr Medikamente verkauft hat?
Nein.
Doch, das tun Sie.
Sie hat nämlich eine bipolare Störung und in ihren manischen Phasen dreht sie ganz schön auf.
Nein, die kenne ich nicht.
Entschuldige, was tust du da?
Wieso stalkst
du mich? Kannst du nicht einfach so die Angestellten verhören?
Sie weiß etwas.
Du musst hier sofort weg.
Für was verflucht nochmal hältst du dich?
Okay, ich gebe mir große Mühe, geduldig zu sein und ich will dir wirklich nicht wehtun.
Weil ich dir wichtig bin?
Was?
Ich mir die ganze Scheiße schon wieder anhören?
Jetzt reicht's, du lässt mir keine Wahl.
Lass mich los! Lass mich los!
Also Ralf, James Bond und Carrie Mathison, das sind also so die beiden Extreme. Und ich habe mich jetzt halt gefragt, wie sieht es denn wirklich aus mit der Rolle von Gefühlen in der Arbeit von Nachrichtendiensten? Und da habe ich mit dem Ex-Agenten Conrad mal ganz am Anfang angefangen.
Teil 1. Informationen sammeln.
Die Bereitwilligkeit zur Zusammenarbeit ist eine stark emotional geprägte Entscheidung. Ja, Sie haben auf der einen Seite eventuell eine Werteentscheidung, die ist aber meistens auch schon emotional. Wenn Sie jetzt unglücklich sind über die Politik und die Verhaltensweise Ihres geliebten Führers in Russland, das ist ein 70-prozentiger, 80-prozentiger emotionaler Appell, ja, an einen emotionalen Widerspruch gegenüber eben dann den Fehlentscheidungen des eigenen Regimes. Und daraus ergibt sich im Jargon die Ansprechbarkeit.
Welche Gefühle sind das dann? Enttäuschung?
Ja, das Angst, ist bis hin zum Hass auch. Ne? Hass, Enttäuschung auf jeden Fall. Verzweiflung. Und Sie brauchen, das dürfen Sie auch nicht vergessen, wenn Sie Ihr Umfeld verlassen, ist also im Grunde verraten. Verrat ist eine hochemotionale Handlung. Im Normalfall haben Sie diese positive Zuwendung zu Ihrem, sagen wir mal, Dienstherrn, Ja, sie werden auch dahingehend erzogen. Auch die Erziehung vermittelt ihnen in erster Linie Zuwendungsgefühle zu ihrem Staat. Und dann werden sie ja im Regelfall werden sie dann auch befördert. Und da, wo das System dieses zum Beispiel nicht tut, dann enttäuscht sie das System. Und erneut sind wir auf der emotionalen Ebene. Und das ist zum Beispiel ein klassischer Fall für Verrat. Ja, dann brauchen sie nur noch jemanden, der ihnen dabei hilft, der sie also mehr oder minder aus ihrer Befangenheit herauslöst und ihnen den Weg weist.
Man kann dann so eine Hilfskonstruktion machen, dass die Nachrichtendienstmitarbeiterin dann sagt, mach's doch für mich.
Dann sind sie ja fast schon bei der Julia- oder Romeo-Nummer. Ne? Das ist dann nur noch ein kleiner Schritt. Ist bekanntermaßen auch eine Möglichkeit.
Erzählen Sie mal, wie geht die?
Ja, die ist ganz einfach. Also die DDR hat das ja, das MFS hat das ja auch ganz gerne betrieben, auch erfolgreich in der Westbundesrepublik Deutschland.
MFS, kennst du die Abkürzung, Ralf?
Das Ministerium für Staatssicherheit, würde ich sagen.
Ja, das Ministerium für Staatssicherheit der DDR. Die haben nämlich auch viele Frauen als Spioninnen eingesetzt. Und eine davon war Johanna Olbrich. Sie hat gearbeitet als Sekretärin, also war natürlich Spionin, ne, aber wurde dann eingesetzt als Sekretärin, unter anderem für Bundeswirtschaftsminister Martin Bangemann von der FDP. Hm. Da gibt es auch gerade eine tolle Doku-Reihe vom WDR, Die Spioninnen. Link dazu gibt es in den Shownotes.
Viele tausend Spioninnen sitzen zu dieser Zeit in der Bundesrepublik. Wie konnte das gelingen? Jahrzehntelang hatte man die Frauen in den Vorzimmern nicht auf der Rechnung. Prüfungen bei Einstellungen wurden vernachlässigt.
Ich glaube, dass gerade bei Frauen, die als Sekretärin angefangen haben, natürlich das Misstrauen auch vielleicht noch mal ein anderes war. Weil man vielleicht auch gedacht hat, okay, die lesen jetzt eigentlich nicht die Berichte, die jetzt top secret sind. Dass man aber vergessen hat, dass sozusagen Sekretärinnen an diesen Schaltstellen sitzen, ja auch viel abtippen, viel mitbekommen. Und das ist ja auch gerade die Position, die eigentlich interessant sind.
Johanna Olbrich steuert auf ihren Spitzenjob zu.
Sie lieferte alles, was relevant war, an Protokollen, an Beschlüssen, an Planungen innerhalb der FDP und der Bundesregierung.
In ihrer Zeit bei Martin Bangemann liefert sie fast 500 Berichte, Protokolle, Einschätzungen, Beobachtungen.
Bei der nachrichtendienstlichen Arbeit geht es jetzt erstmal darum, Informationen zu beschaffen. Das ist sozusagen Schritt 1. Da kann man also eigene Spioninnen einschleusen oder auch die der Gegenseite abwerben. Und da spielen Gefühle eben die Hauptrolle, sagt der Ex-BND-Agent Konrad. Und so war es übrigens auch beim jüngsten Spionagefall im BND selber.
Der ehemalige BND-Mitarbeiter Carsten L. soll streng vertrauliche Geheimdienstunterlagen verkauft haben.
Über diese Kontakte sollen diese geheimhaltungsbedürftigen BND-Informationen an den russischen Inlandsgeheimdienst FSB gelangt sein.
Ausgerechnet eine Abhöroperation des BND gegen die damals gefürchtete Söldnergruppe Wagner soll der Hauptangeklagte verraten haben.
Sollten sich die Vorwürfe bewahrheiten, dürfte auch das Ansehen des BND Schaden nehmen.
Der Schaden für den BND ist in jedem Fall enorm. Jeder Verratsfall ist eine Katastrophe für einen Nachrichtendienst.
So wie das darüber kam, da könnten Sie fast die Überschrift Ein Mann dreht durch für den Fall wählen. Ein Mann, der von der Bundeswehr kommen, beim BND in der Abteilung Technische Aufklärung, dann tätig war, anerkannt, beliebt im Übrigen, der ist über die Jahre, der ist ja dann auch in die Snowden-Zeit reingekommen, ne, in der genau diese Abteilung Technische Aufklärung, die ja im Wesentlichen dann dämonisiert wurde, ne, auch öffentlich. Da ist ihr Selbstwertgefühl natürlich durchaus auch einigermaßen angeknackst. Ja. Denken Sie dran, wie die Medien über den BND und insbesondere dann eben auch über die Verbrecher, die Abhörer, die Schnüffler, nicht wahr, dann auch geschrieben hat. Das geht auch an manchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht spurlos vorüber, auch wieder emotional.
Also der hat Schnüffelsoftware
benutzt? Ja, natürlich. Ja, natürlich.
Der hat neue technische Mittel aufgewandt, die dann gesellschaftlich zu Ablehnung geführt haben.
Ja, natürlich.
Und das hat bei ihm was ausgelöst? Ja,
mit hoher Wahrscheinlichkeit, nicht nur ihm, sondern insgesamt. Wenn sie kollektiv beschimpft werden als kriminell, dann finden sie das nicht lustig. Und das über Jahre. Insbesondere, weil er natürlich auch den Eindruck hatte, dass die jeweilige Bundesregierung, welche es auch immer war, immer voll und ganz hinter ihm stand. Aber dummerweise nicht vor ihm. Das heißt, sie entfremden sich. Und der gute Mann ist dann, spätestens zu diesem Zeitpunkt, ist er, wie es so schön heißt, nach rechts abgedriftet. Als der Krieg dann auch mit Russland begann, und das ist alles vom Zaun gebrochen, dann kam eben das AfD-Narrativ. Der hatte Widerwillen, Abwendung von Loyalität und persönliche Zukunftsangst. Klassischer Fall.
Ja, klassischer Fall, Ralf. Was sagst du dazu? Wir sind jetzt beim Punkt Informationsbeschaffung. Was hast du so mitgenommen? Welche Rolle spielen Gefühle da und ist es stimmig für dich?
Es ist total glaubhaft. Also nicht zuletzt, weil er das selber auch so enthusiastisch rüberbringt. Also das ist ja schon, also ich ertappe mich dabei, selber emotional zu spüren, was er mir erzählt, weil er es so enthusiastisch macht.
Herr Konrad jetzt.
Genau, ja. Exakt. Ja, also die ganze Redeweise und dass er das auch alles so als ganz klar voraussetzt. Ne? Wissen Sie, so dies, das, wieder will und so, ist klar.
Der
ne?
ist total drin.
Genau, total das, drin. Das macht es halt super glaubwürdig. Und wenn man so drüber nachdenkt, finde ich es auch innerlich absolut logisch, dass... Das ist klar, du kannst zu dem Schluss kommen, dass es vielleicht irgendwie diesen oder jenen Vorteil für dich hat, jetzt dein eigenes Regime, Regierung zu verraten. Aber das dann zu machen, ist natürlich eine riesige emotionale Herausforderung. Also das ist ja der sozusagen der letzte Tabubruch irgendwie. Und das ist, habe ich noch nie drüber nachgedacht und sehr stimmig dargestellt.
Ja, danke. Dann machen wir mal weiter. Also wir haben jetzt Schritt 1 Informationen gesammelt als Agentinnen und Agenten. Jetzt kommt der nächste Schritt.
Teil 2. Informationen auswerten.
Welche Rolle spielen Gefühle da? Und schon mal eine kurze Info jetzt vorab. Gerhard Konrad spricht hier gleich von Bias. Und Bias, das bedeutet kognitive Verzerrung. Also das kann man sich vorstellen wie so eine Art Programme, Softwareprogramme, die so das menschliche Gehirn abspielt, wenn entweder zu viel oder zu wenig Information vorhanden ist oder wenn auch eine Entscheidung schnell getroffen werden muss. Ja? Übersicht zum Thema kognitive Verzerrung, die gibt's bei uns auch in den Shownotes. Also, das Szenario ist, ich habe mich also als Agentin getroffen mit einer Informantin, hatte ein langes Gespräch. Wie werte ich jetzt diese Informationen aus?
Sie dürfen nicht vergessen, der ganze Mist wird ja nicht aufgezeichnet, ja, weder im Bild noch im Ton. So, dass Sie nachher sitzen und sagen, na, nach 2 Stunden oder manchmal noch länger und so, was war das jetzt eigentlich? Ja? Wenn Sie seriös arbeiten wollen, müssen Sie dann evozieren und auch bewerten. Da ist sehr viel an Bias erstmal drin.
Zum Beispiel, was könnte so ein Bias sein?
Ja, man hat sich gut verstanden und dann neigen Sie natürlich dazu, zu sagen, ach, und er oder sie war richtig nett und wirkte aufgeschlossen. Sie schreiben, aber nicht wirkte aufgeschlossen, war aufgeschlossen, mir zugeneigt und hat mir denn doch im Vertrauen Folgendes berichtet.
Kann das so sein, dass man dann eine Quelle mag, so einfach menschlich und dann die höher bewertet?
Sie müssen im Grunde genommen ja das Kunststück fertigbringen, auf einer emotionalen Ebene, die Sie schaffen müssen, Sachverhalte zu transportieren. Sie haben also 2 Ebenen. Und die Sachverhalte müssen Sie dann im Grunde nochmal eigentlich neutral, ja, detachiert bewerten. Ja, nach dem Motto, prima verstanden, aber beschissen hat er mich trotzdem. Oder mir nicht die volle Wahrheit oder was auch immer gesagt. Das gibt dann häufig auch dieses Spannungsverhältnis zwischen dem Analytiker und dem Agentenführer. Der kommt nach Hause, sagt, tolles Treffen, wir haben super verstanden. Und dann machen Sie die Sachverhaltsberichte. Ne? Dann schreiben Sie, und hat mir jetzt erzählt, tralala, bei den Iranern. Und dann schicke ich das dem Fachmann. Dann guckt er sie an und sagt, kann gar nicht sein. Entweder hat er das falsch gesagt oder das falsch verstanden, kommt auch selber, sachlich ist das und das und das sowieso falsch. Und dann sind vielleicht 2, 3 Elemente, sind dann dabei. Das kann ich dir aber nicht glauben, weil du das Ganze so für toll hältst, dann bist du ja befangen. Also ist das Ganze nichts wert. So, dann haben sie die ganze Emotionalität gehabt, sie haben das viele Geld ausgegeben, sie haben sie abgeschenkt. Da wird es richtig emotional.
Ja, also was ich von ihm jetzt hier so mitnehme, ist, dass sich Agenten dann teilweise auch selber unter Druck setzen oder dann halt von außen unter Druck gesetzt werden, auch so nach dem Motto, wir haben jetzt so viel Geld für euch ausgegeben, jetzt müsst ihr auch was liefern, oder dass sie eventuell Angst vor Vorgesetzten haben und sich dann teilweise irgendwelche Storys ausdenken. Das ist ja, muss jetzt leider sagen, auch bei Journalistinnen und Journalisten schon vorgekommen, siehe Klaas Relotius vom Spiegel. Und ja, der Ex-BND-Mann Konrad sagt halt, Agenten müssen auch den Mut zum Scheitern haben. Wie ist das für dich, Ralf?
Das mit dem Scheitern finde ich absolut logisch. Ich hätte geraten, dass sie eine relativ hohe Misserfolgsquote sowieso haben. Gerade weil das immer so ein Riesending ist, jemanden zum Verrat zu bewegen. Das hat er überzeugend dargestellt. Was ich ganz spannend fand, war dieser Gedanke, dass man sich zu sympathisch sein kann. dass das eine größere Fall ist das Gegenteil. Ich habe bei den Diplomaten in der letzten Folge noch darüber nachgedacht, wie es ist, wenn man sich unsympathisch ist. Also wir reden ja die ganze Zeit darüber, dass Emotionen halt Möglichkeiten bieten zur Einschätzung, zur Kontaktaufnahme, zur Bindung und so weiter. Aber jede Emotion zwischenmenschlich kann ja auch ins andere umschlagen. Mhm. Hier zu nett, bei den Diplomaten vielleicht, dass man, um mal Christian Lindner zu zählen, mal die Fresse nicht mehr sehen kann. Ja, also das sind ja unsere Gefühle und das kann dann ja auch schiefgehen. Deswegen fand ich es ganz spannend, dass hier sozusagen, gerade bei den Leuten, die so eiskalte Analytiker sind, man dann auch einfach mal auf eine Schamoffensive reinfällt.
Mhm. Ja, also ist auf jeden Fall ein zweischneidiges Schwert, ne? Kann in beide Richtungen gehen. So, Schritt 3. Wir haben jetzt also als Agentinnen und Agenten unsere Infos gesammelt von den Quellen, haben sie ausgewertet und jetzt kommen wir zum letzten Punkt unserer Arbeit.
Teil 3. Informationen weitergeben.
Also wir haben einen schönen Bericht geschrieben, Und was passiert dann? Und welche tragische Rolle Gefühle in dieser Phase nachrichtendienstlicher Arbeit spielen, das haben wir so deutlich wie nie gesehen beim Angriff der Hamas auf Israel im Oktober 2023.
From the New York Times, I'm Michael Barbaro. This is The Daily.
Was da schiefgelaufen ist, dazu hat The Daily, das ist der Podcast der New York Times, eine sehr gute Recherche gemacht. Und hier habe ich mal einen Auszug dazu. Den Link zur ganzen Folge, den gibt's in den Shownotes. Host Michael Barbaro unterhält sich da mit dem New York Times-Korrespondenten Ronan Bergman. Und Bergman erzählt, wie eine israelische Geheimdienstmitarbeiterin eben ihre Vorgesetzten gewarnt hat, dass da schon länger so ein Angriffsplan der Hamas im Umlauf sei. Jericho Wall, also Jericho-Mauer, wurde der genannt. Und keiner ihrer Kollegen wollte ihre Analyseergebnisse ernst nehmen.
She was going against the stream.
Sie hat sich gegen den Strom gestellt. Sie sagte, zusammen mit zwei Kollegen ihrer Einheit, alles, was ihr über den Operationsplan Jericho Wall glaubt, ist falsch. Jericho Wall gibt es wirklich.
She clearly does take this report seriously.
Es ist ihr offenbar sehr ernst mit der Warnung. Sie schreibt in einer E-Mail, dass sie glaubt, dass eine Übung, die sie in Gaza beobachtet, im Grunde eine Trockenübung für den Jericho Wall Plan ist. Wie reagieren die Leute in ihrem Umfeld darauf?
So first, everybody are complimenting her for the detailed job.
Zuerst lobt sie jeder für ihre detaillierte Arbeit, denn sie hat einen sehr genauen, akribischen Bericht verfasst. Und dann sagt der Geheimdienstchef der Gaza-Abteilung, großes Kompliment, fantastische Geheimdienstarbeit. Aber wir müssen unterscheiden zwischen dem, was die Hamas zur Schau stellt, und dem, was sie wirklich können.
Was wäre in einer Welt passiert, in der der Jericho Wall-Bericht viel ernster genommen worden wäre?
Neulich rief mich ein sehr hochrangiger Beamter der Südfront an und bat mich, ihn unter vier Augen zu treffen. Als ich zu ihm komme, fragt er, wissen Sie, was Jericho Wall ist? Ich antwortete, tatsächlich weiß ich es inzwischen. Er sagte, er wusste es bis gestern nicht. Ich sagte, okay, was würden Sie tun, wenn Sie es gewusst hätten? Er sagte, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder Sie halten die Hamas für zu gefährlich für Israel und dann müssen Sie einen präventiven Überraschungsangriff starten. Aber wir beide haben auch sofort gesagt, dass weder die Regierung noch der Premierminister oder die Öffentlichkeit eine solche Bodeninvasion vor dem 7. Oktober unterstützt hätte. Die andere Möglichkeit besteht also darin, sich auf den Fall vorzubereiten, dass Jericho Wall tatsächlich umgesetzt wird. Dafür hätte man Landminen hinter dem Zaun verlegen können. Und man hätte statt der vorhandenen vier Bataillone das ganze Jahr über 4 bis 5 Brigaden nahe Gaza haben müssen. Das ist gewaltig. Wir sprechen hier von 20.000 Soldatinnen und Soldaten. Aber es gibt keinen anderen Weg. Nichts von alledem ist jedoch geschehen. Die Menschen in Tel Aviv haben jetzt Angst, ihre Häuser zu verlassen. Dieser nachrichtendienstliche Fehler wird Israel noch viele Jahre verfolgen.
Der Operationsplan, der ist ein Jahr vor dem Event nachrichtendienstlich beschafft gewesen und wurde von allen drei Diensten und dem Regionalkommando der Streitkräfte Süd geprüft. Und die haben gesagt, im Prinzip könnte man sowas so machen, aber nicht Hamas. Wir trauen das denen nicht zu.
Das war Überheblichkeit. Es ist eine Mischung aus Überheblichkeit.
Da sind wir bei Bias, nicht? Bei den Israelis. Die haben nun natürlich eine intensive Erfahrung mit Hamas als einer asymmetrisch kämpfenden Terroristengruppe. Seit 1987 kennt man sich. Nicht, dass man sich schätzte, aber man kennt sie. So. Sie haben ein bestimmtes Bild von der Mentalität, von der Führungsfähigkeit, von der Aktionsfähigkeit, die nicht die Disziplin hatten wie Hezbollah zum Beispiel. Hezbollah kennt man aus dem Krieg seit 1982 beginnend als eine immer stärker professionalisierte militärische Gruppe.
Der Plan war irgendwie klar, aber man hat es nicht ernst genommen.
Man hat es nicht ernst genommen und hat gesagt, das im Leben nicht.
Mhm. Machen Sie noch mal klar, welche Rolle Gefühle da gespielt haben, an welcher Stelle?
Das Gefühl ist einfach die Missachtung des Gegners, die Fehleinschätzung des Gegners. Das ist also praktisch Abstrahierung von Erfahrungswerten, die da waren, aber eben eine unzulässige. Sie haben zwar ihr festes Weltbild gehabt und da passten dann diese Informationen durchaus rein. Das Weltbild war halt falsch. Sie sehen die Zeichen, interpretieren sie aber falsch.
Das ist Cognitive Bias.
Das ist Cognitive Bias.
Genau, also Cognitive Bias, diese angesprochenen kognitiven Verzerrungen im Gehirn. Und der konkrete Bias, der hier am Werk war, das ist die kognitive Dissonanz. Wenn also die Realität mit den eigenen Werten oder wichtigen Bedürfnissen nicht zusammenpasst und die Menschen dann halt versuchen, entweder die Realität auszublenden oder zu vermeiden oder zu verharmlosen.
Und die Damen waren aber dann, die haben natürlich immer brav weitergemeldet, immer wenn wieder, ne, was passiert. Und die haben gesagt, ja, ist jetzt gut so. Ja, das ist unwelcome news. Ne? Man möchte das nicht hören, habt ihr es immer noch nicht kapiert. Lasst das, das ist nicht Lage verändern, ihr blöden Hühner, ne, so ungefähr.
Und dann kam noch Gender Bias dazu.
Dann kam noch, als es alles junge Soldatinnen waren, naja, die sind eben leicht erregbar, ne, so ungefähr. Und die verstehen es immer noch, typisch Frau halt, nicht so, ne?
Gender Bias, das sind dann so geschlechtsbezogene Stereotype und Vorurteile. Also sowas zum Beispiel wie, Frauen kennen sich halt einfach nicht so gut aus in Sicherheitspolitik wie Männer.
Die sind ja zum Teil aber auch noch mit Disziplinarmaßnahmen bedroht worden, wenn er jetzt nicht endlich den Mund hält und den Betrieb hier stört. Also das war schon ziemlich krass, weil das eben auf diese Voreingenommenheit prallte. Auch etwas, was sie sehr häufig haben, nicht nur in diesem Fall. Da gibt es sehr illustrative Studien auch. Why intelligence fails. Und ein Source of Failure, sie haben, entweder sie haben die Informationen nicht oder sie haben, sind zu blöd, sie zu verstehen. Oder sie ordnen sie falsch ein oder sie berichten sie nicht oder zu spät oder an die Falschen. Das sind schon 6 Gründe. Und dann kommt, aber sie berichten zwar an die Richtigen, aber die wollen sie nicht hören. Warum? Weil sie sich anders entschieden haben. Politisch. Wir werden das auch in relativer Bälde mal noch ausführlich in den Medien haben. Die Frage, wie war denn vielleicht die BND-Berichterstattung in Bezug auf Russland? Einige Teile habe ich selber miterlebt. Das ließ an Klarheit nichts zu wünschen übrig. Alles, was Wladimir nach 14 gemacht hat, das war bei Hofe ja nicht mehr erwünscht. Und wenn Sie bei Hofe was werden wollen, dann werden Sie nicht unbedingt dann mit der gebotenen Eindringlichkeit und Schärfe bei Hofe sagen, liebe Leute, was ihr da macht, ihr seid ja wohl wahnsinnig.
Da hat man dann Angst als Gefühl?
Ich habe dann Angst. Ne? Wenn sie noch was werden wollen.
Und wie ist das für dich, Ralf? Also wenn er so sagt, du hast jetzt einen guten Bericht als Agent, aber hältst den zurück, weil du weißt, die politische Führung will diese Schlussfolgerungen nicht ziehen, die man dann eigentlich ziehen müsste, und gibst es dann nicht weiter?
Ich weiß nicht, also ich möchte mich eher an dem Beispiel der Frauen festbeißen, die es weitergegeben haben. Also zumindest dahin, weil, also bei denen ist jetzt gerade mein Mitgefühl tatsächlich im Wortsinne, weil ich mir überlege, wie deprimierend und frustrierend das sein muss, das immer wieder zu melden und die Angst zu haben, dass man weiß, dass was Schlimmes passieren wird und es wird einfach ignoriert. Dieser Gedanke, dass dann aufgrund von Hofintrigen oder halt Fortkommenschancen nicht weiterzugeben, ist mir persönlich fremd. Ich weiß nicht, also wenn sowas droht, wie man dann so schalten kann, keine Ahnung. Was ich interessant fand, was er meinte, dass diese Idee war, dass Frauen eben dann hysterisch erregbar seien. Also dieses Geschlechtsklischee, was wir vor 2-3 Folgen hatten, aus dem 19. Jahrhundert komplett ins 21. übertragen, ausgerechnet in einem Staat, der beste Erfahrungen gemacht hat mit Frauen in der Armee, mit Frauen in Kampftruppen, mit Frauen in Sicherheitsdiensten, finde ich wahnsinnig deprimierend, dass das da so stark noch ist. Ja, fertig.
Ja, krass, dass sich das immer noch hält, ne?
Ja, vor allem, wie gesagt, gerade in diesem Staat, der ja wirklich da weit vorne ist, was die Zahlen angeht, aber dass dann, wenn man auf die Qualität guckt, offensichtlich die alten Sachen sich doch noch zäher halten, als man denken sollte.
Ja, also deprimierend hast du gesagt, das ist für mich auch sehr deprimierend zu hören, und ich wollte deswegen auch mal wissen von Gerhard Konrad, wie kann denn jetzt eine Lösung aussehen? Also wenn jetzt hier einerseits essentielle Infos aus Angst nicht weitergegeben werden von den Agenten oder wie jetzt ja bei diesem Spionagefall beim BND, ne? Also gekränkte Menschen dann Infos an gegnerische Geheimdienste weitergeben.
Da müsste man ja eigentlich als Lösung eine totale emotionale Kompetenz haben bei der Dienstbehörde, wissen, dass sowas passiert.
Das ist ein Führungsproblem im Prinzip. Der Mann hat ja auch Vorgesetzte und der Mann hat auch Kollegen. Und wenn sie merken, dass jemand, warum auch immer, ein gewisses Maß an Frustration vor sich her schiebt, und dann ist ja die Frage, ob eben aus dem Kreis der Kameraden, würde man bei der Bundeswehr sagen, dann einer sagt, oh, ich weiß nicht, der Knabe beginnt mir fürchterlich zu werden. Nicht? Und dann würden Sie normalerweise nach Lehrbuch, ja, würden Sie dann zum nächsthöheren Vorgesetzten gehen und sagen, Herr Oberst oder Herr General, vielleicht haben wir da ein Problem. Die berühmte Frage, wer macht das? Das ist eine Bringschuld der Vorgesetzten. Ja, sie müssen eben auch wirklich ansprechbar sein. Sie müssen ein Vertrauensverhältnis zwischen Führung und also den Führungsebenen haben. Wenn Sie unangenehme Dinge melden, müssen Sie das im Vertrauen tun, dass Sie dafür nicht erstmal prima facie abgestraft werden. Wenn Sie da schon Zweifel haben, weil ich dem Arsch nicht trauen kann, dann erneut ein emotionales Problem. dann wird das nichts. So einfach ist das, ja?
Ist das bekannt, dass emotionale Kompetenz, wie stark das mit Auftragserfüllung und Sicherheit verbunden ist? Also wenn ich bei so einigen Führungskräften unterwegs bin, teilen Sie die Einschätzung, dass es da ein fehlendes Bewusstsein gibt, wie gefährlich das ist?
Das hängt davon ab, wie Sie Ihren Auftrag definieren.
Schon mal keine Innentäter bitte, kein Geheimnisverrat, das wäre ja, schon mal gut.
Nein, ne? Also boshaft gesagt, der erste Auftrag heißt erst einmal kein Ärger. Das ist der wichtigere Auftrag, ja?
Ja, aber da melde ich ja nichts. Da halte ich ja die Füße still, wenn das mein Ziel ist, keinen Ärger zu machen.
Wer nichts macht, macht nichts falsch. Und wer nichts falsch macht, wird befördert.
Da melde ich ja solche Leute nicht.
Ja, natürlich melden sie sie nicht.
Und ich denke mir nur so, what? Du hast eben auch so ein bisschen schmerzverzerrt nach oben geguckt.
Ja, das ist, ich kann dazu jetzt nichts Qualifiziertes sagen.
Mir fällt einfach dazu nichts ein.
Also ein Gedanke, den ich gerade wirklich hatte, war, ob das auch ein Problem ist, dass wir hier immer über große und komplexe Organisationen reden. Also weil einfach so viele Akteure und Akteurinnen da sind, egal wie gut wir, also wenn wir sie besser ausbilden, wird die Chance besser, sowas aufzuhalten, zu erkennen, zu bearbeiten. Aber ich überlege gerade, es gibt so viele Sympathien und Antipathien und ja auch Hass wirklich in kleinsten Betrieben teilweise schon. Je größer die Organisation wird, desto stärker wird das. Sicherheit, Armeen, alles noch involviert mit Werten und Prägung. Ob man das überhaupt abstellen kann. Also ist jetzt nur so ein Gedanke, der gerade bei mir so ein bisschen rumgeht. Das heißt nicht, dass man es nicht angehen sollte, aber ob das ein inhärentes Systemproblem sein kann.
Also wenn du das erzählst, höre ich so, dass es halt vielleicht desto schwieriger und komplexer ist, je größer die Organisation ist.
Und je bürokratischer auch, genau. Mhm. Das ist also sozusagen,
der Grad der Bürokratie.
Genau.
Also die Lage ist verfahren, aber ich weigere mich aufzugeben. Ja. Ja, das ist auch einer der Gründe, warum ich diesen Podcast hier mache. Ich weigere mich einfach. Und deswegen habe ich also nochmal wirklich insistiert bei Herrn Konrad und habe ihn gefragt, Herr Konrad, wie könnten jetzt also echte nachhaltige Lösungen aussehen? Wir brauchen Antworten.
Im Ausbildungskanon angewandte Psychologie. Emotionale Kompetenz, lehren und üben.
Also sowas wie Rollenspiele machen.
Rollenspiel machen, Verständnis von emotionalen Prozessen erläutern und dann in der Tat in vielfältigen Rollenspielen üben. Wenn Sie das nur einmal machen, dann kommt dabei ein erstes Erkennen, wie es nicht geht. Meistens blamiert man sich dabei nach Kräften. Ne? Und dann fängt die eigentliche Arbeit an. Sie müssen sich supervisen lassen. Und nachher kommt man und sagt, Herr Konrad, das haben Sie ja nett gemacht, aber Sie haben A, den anderen totgequatscht, weil man nicht gemerkt, dass er eingeschlafen ist, nicht wahr? Weil Sie wieder am liebsten sich selber zugehört haben, ne? Und so, solche Dinge. Und da muss man sagen, hat der Mensch sogar noch recht.
Ich kenne eine Menge Leute, die würden sagen, so ein Psychoquatsch, da haben wir jetzt keine Zeit für.
Ja, natürlich. Und deswegen, sagen wir, viel Spaß. Das sind halt die sich mit den ganzen Dingen nicht auseinandersetzen wollen. Und da brauchen Sie sich aber auch nicht zu beschweren oder zu wundern, wenn Ihnen die Truppe davonläuft. Ja? Loyalität muss geschaffen werden. Sie verlangen ja von den Herrschaften dann eigentlich, dass sie ihre Haut zum Markte tragen. Ja? Die sollen ja mal irgendwo tapfer sein. Und das machen die nur, wenn sie auch Vorgesetzte haben, für die sie durchs Feuer gehen. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Also erstmal vorab, wie glücklich bist du, dass du mit mir in dieser Podcast-Serie noch ein Rollenspiel machen darfst, nachdem du jetzt gehört hast, wie wichtig Rollenspiele einfach sind für emotionale Kompetenz. Super glücklich, oder?
Super glücklich und ich bin aber auch total froh, dass es gleich dieses Caveat gibt, dass man sich nach Kräften blamiert. Da bin ich ja schon, kann ich jetzt ganz entspannt an die Sache rangehen. Ich hatte es bis eben wirklich vergessen, dass das noch vor mir steht.
Ich möchte dich jede Folge dran erinnern, weil es einfach so schön ist, dein Gesicht zu sehen.
Ja, ich bin auch ganz begeistert. Andererseits, wenn man Herrn Konrad so reden hört, dann kann man sich ja nur darauf freuen. Also das, der hat wirklich eine Mitnahmequalität. Mhm. Das ist wirklich toll. Mhm.
Sonst noch irgendwelche Anmerkungen, bevor wir zur Zusammenfassung kommen von dir?
Mhm. Nee, also da kann man nichts mehr zu sagen. Das war wirklich, wirklich interessant.
Mhm. Okay. Also Ralf, die Zusammenfassung. Wir haben in dieser Folge gesprochen über die Rolle von Gefühlen erstmal beim Sammeln nachrichtendienstlicher Infos.
Natürlich spielen Gefühle, Voreingenommenheiten, also alle emotionalen Abschattierungen, die jenseits der strengen, nicht existierenden Rationalität anzusiedeln sind, spielen eine ganz wesentliche Rolle. Wenn ich Sie blöd anrede, werden Sie mir nicht ordentlich antworten.
Dann gibt es noch den Bereich der Auswertung.
Sie müssen im Grunde genommen ja das Kunststück fertigbringen, auf einer emotionalen Ebene, die Sie schaffen müssen, Sachverhalte zu transportieren. Sie haben also zwei Ebenen. Und die Sachverhalte müssen Sie dann im Grunde nochmal eigentlich neutral, detachiert bewerten. Ja, nachdem er prima verstanden, aber beschissen hat er mich trotzdem.
Und bei der Weitergabe.
Wenn Sie bei Hofe was werden wollen, dann werden Sie nicht unbedingt dann mit der gebotenen Eindringlichkeit und Schärfe bei Hofe sagen, liebe Leute, was ihr da macht, ihr seid ja wohl wahnsinnig.
Ja, das war Folge 4. Wie ist dein Fazit heute? Welche Rolle spielen Gefühle in der Sicherheitspolitik?
Also in der nachrichtendienstlichen Variante offenbar eine ganz zentrale. Ich bin überrascht, dass dein Gast Konrad gesagt hat, dass das so wenig präsent sei, weil ich gedacht hätte, so nach den Jahrzehnten des Kalten Krieges sei das viel stärker in den Vordergrund gerückt. Allein als Mittel, als Werkzeug, gar nicht aus Menschenfreundlichkeit, dass das scheinbar aber noch unterbelichtet ist, obwohl es ja so zentral sein könnte wie in der Diplomatie. Fast dasselbe Fazit. Man sollte es viel stärker erwarten. Und die Gesprächspartner sagen das auch, weswegen sie sich wahrscheinlich auch bereit erklärt haben, hier zu reden. Aber in der Praxis scheint es nicht so präsent zu sein. Und das ist schon mal eine ganz überraschende Erkenntnis, ja.
Das war Folge 4 von Killing Emotions. Ihr findet alle Folgen in der ARD Audiothek unter Streitkräfte und Strategien Killing Emotions. In Folge 5 sprechen wir dann darüber, wie psychologische Kriegsführung funktioniert, etwa mit Desinformation oder auch mit Atomwaffendrohungen. Killing Emotions wurde konzipiert und recherchiert von mir, Julia Weigelt. Es sprachen Stefan Schad und Thilo Werner. Ton und Technik Christian Alpen, Nicole Graul und Thielke Uffen. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Christiane Glas. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2024. Ja, so, das war Folge 4. Ralf, wie sieht's aus? Zweitkarriere als Geheimagent interessant geworden jetzt für dich nach der Folge?
Niemals, ich bin viel zu leichtgläubig. Also ich habe Freunde im Kriminaldienst und so weiter und das ist immer so, ich bin immer baff, was die können und wie clever die irgendwie, auch übrigens emotional habe ich den Eindruck, jetzt wo ich drüber nachdenke, aber wie die so mitdenken und Doppelwürdigkeiten erkennen. Ich immer so, hä? Ich sitze aber wie so ein Schaf davor. Nee, überhaupt nicht. Aber ich fand es spannend, dass ausgerechnet der Schlapphut der mitreißendste Redner ist. Also das fand ich ja so richtig offener Charakter, so das geile Schere aus Ton und Klischee.
Ja, also für mich wäre es auch nichts. Also ich bin eine ganz schlechte Schauspielerin. Man merkt sofort, wenn ich irgendwie auch nur halb an der Wahrheit vorbei, geht gar nicht. Also würde auch nichts werden.
Ich bin auch schlechterin. Also als er meinte, sie hören 2 oder 3 Stunden zu und müssen dann ein Gedächtnisprotokoll, da bin ich raus. Also ich kann mir ganz schlecht Sachen merken und 2 Stunden um Gottes Willen. Und ich habe bei politischen, organisatorischen Gesprächen, darf ich das jetzt sagen? Kann ich das jetzt anbringen? Darf der das nicht wissen, dass ich das weiß? Und wenn es noch um was geht, bin ich völlig raus. Also das kannst du komplett vergessen.
Okay, wir bleiben beide bei dem, was wir bisher machen und sehen uns zur nächsten Podcast-Folge wieder hier.
So machen wir das.
Bis dann.
Bis dann.
Und jetzt noch ein Podcast-Tipp für die ARD-Audiothek.
Inzwischen weiß ich, es gibt mehr als einen Betrüger in diesem Fall.
NDR-Inforeporter Christoph Heinzle hat sich wieder auf Spurensuche begeben.
Es gibt keine Wertschöpfung.
Es ist nur ein Hin- und Herschieben von Geld.
Der talentierte Mr. Vossen. Eine Recherche über einen verurteilten deutschen Millionenbetrüger.
Ich habe absolut keine Ahnung, wie es ihm geht, wo er ist und was er macht.
Und über ein Opfer, das selbst zur Täterin wurde.
Ich beschäftige mich immer intensiver mit ihrer Ex-Freundin Madhu Grover, die ja in New York größere Probleme hat.
Die zweite Staffel des True Crime Podcasts, der talentierte Mr. Vossen.
He doesn't care who he damages or hurts.
Ab sofort in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.